Google Translate ist mein bester Freund geworden und wir haben uns da durchgewurschtelt. Und wenn es halt gar nicht mehr anders ging, haben wir halt die Tante angerufen oder den Papa. Aber das war schon echt krass. Also da habe ich auch echt, das weiß noch, wo ich irgendwann weinend am Küchentisch saß, weil ich halt einfach meinem Sohn in der ersten Klasse nicht unterstützen konnte. Und ich weiß auch noch, wo ich seine Hefte dann beschriften musste für die Schule und einfach nicht wusste, wie ich seinen Namen in griechischen Buchstaben schreibe.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Hellas, liebe Freunde, heute geht's zurück nach Griechenland und zwar aus Festland. Du hörst hier im Podcast die Geschichte einer Familie aus Heidelberg, die oft in Griechenland Urlaub gemacht hat und die sich dann gedacht hat, Mensch, es ist so schwer in Heidelberg eine bezahlbare, größere Wohnung zu finden, wir wandern einfach nach Griechenland aus. Das ist jetzt natürlich sehr verkürzt und die Geschichte dahinter ist noch viel spannender. Bleib also unbedingt dran. Ich bin Nikolaus Kreuter, das hier ist der Auswanderer-Podcast und auch hier in dieser Folge gibt es einen Bonusteil und darin sprechen wir übrigens noch über die Immobilienpreise in Griechenland. Die sind nämlich nicht so, wie viele denken. Und es geht noch um die Unterschiede im griechischen Schulsystem und noch ein paar weitere spannende Details. Spannend vor allen Dingen für Griechenland-Auswanderer. Wenn du also den Bonusteil hören willst und sagst, Mensch, das, was der Kreuter hier jede Woche im Podcast seit bald 6 Jahren abliefert, das möchte ich auch noch unterstützen, dann werde Podcast-Supporter. Ab 5 Euro im Monat hörst du nicht nur mehr, sondern wirst auch Teil der Community hier bei Einfach Aussteigen. Den Link für deine Mitgliedschaft findest du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung hier direkt in der Podcast-App.
Mein Podcast.
Heute geht's also zurück nach Griechenland. Rund 10 Millionen Menschen leben dort. Das Land ist Teil der EU und bekannt für seine lange Küstenlinie, für über 6000 Inseln und ein Klima mit milden Wintern und heißen Sommern. Viele denken bei Griechenland auch an das tolle griechische Essen, an das leckere Olivenöl und vor allen Dingen an die viel entspanntere Lebensweise. Als Auswanderungsland ist Griechenland für Deutsche vergleichsweise unkompliziert, zumindest aus rechtlicher Sicht. Gleichzeitig ist allerdings das Einkommensniveau dort deutlich niedriger als in Deutschland und die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den Regionen sind doch sehr groß. Heute geht's in den Nordwesten des Landes, in die Region Epirus, nahe der Hafenstadt Igoumenitsa. Dorthin ist mein Podcast Katrin Oswald mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern im Sommer 2024 ausgewandert. Die ehemalige Betriebswirtin hat sich schon in Deutschland selbstständig gemacht und konnte so ihren Job quasi nach Griechenland mitnehmen. Was sie heute beruflich macht, verrät sie dir gleich und es ist auch generell spannend zu hören, wie es funktioniert, mit 2 schulpflichtigen Kindern auszuwandern in eine Region, in der kaum Englisch gesprochen wird. Die ganze Story hörst du jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Katrin.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Katrin, wenn du bei dir gerade aus dem Fenster schaust, ich stelle mir vor, Sonnenschein, du siehst das Meer direkt am Strand. Wie ist es da bei euch?
Ja, bist nicht so weit von weg. Also wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich als erstes unseren Garten und dann kommt tatsächlich relativ schnell das Meer. Aber wir haben eine richtige Schlechtwetterfront, es regnet.
Oh je. Seid ihr direkt in der Hafenstadt Igoumenitsa zu Hause? Also seid ihr so quasi da oder eher ein bisschen außerhalb?
Wir wohnen ein Stück weg von Igoumenitsa, also ist die nächste große Stadt bei uns in der Ecke. Aber diese Ecke Griechenlands ist relativ schmal besiedelt und wir wohnen in einem von den Dörfern, die ja am Rande von Igoumenitsa sind, aber direkt am Meer tatsächlich.
Ja, ich hatte das einmal bei Google Maps noch geguckt. Das ist ja im Nordwesten von Griechenland, ziemlich nah an der albanischen Grenze. Ist das da schon so ein Mix der Kulturen oder wie würdest du die Region unterscheiden von jetzt sowas wie Athen zum Beispiel?
Also bei uns sind schon viele Menschen, die aus Albanien kommen, die hier leben, auch in der Schule bei den Kids sind einige albanische Kinder. Aber ich weiß nicht, Mix der Kulturen würde ich es jetzt, glaube ich, nicht beschreiben. Es ist wie in Deutschland auch, ne? Es sind halt nicht nur Deutsche, sondern es sind aus allen möglichen Ländern Leute da und so ist es hier auch.
Was würdest du denn sagen, was ist das Besondere da?
Oh mein Gott. Okay, ich hol aus. Ja, also ich liebe die Ecke tatsächlich und natürlich sind wir absichtlich hier gelandet und nicht durch Zufall. Das eine Schöne ist, wie gesagt, es ist nicht dicht besiedelt und wir haben einfach ganz, ganz viel Grün, was ja eh für den Norden Griechenlands sehr charakteristisch ist, was man manchmal nicht so denkt. Wir haben viel Wald, es ist so viel Natur, die ganz unberührt ist quasi. Wir können es uns hier eben leisten, direkt am Meer zu leben, was jetzt in anderen großen Städten nicht der Fall ist. Und wir haben das Glück, dass im Sommer, was ja, wo wir in Griechenland viel Tourismus haben, unsere Ecke nicht so viel Tourismus abkriegt. Also es ist eher die Ecke, wo die Griechen zum Urlaub hingehen, Italiener kommen, weil es ist ja gegenüber von Italien quasi. Aber sonst haben wir jetzt nicht so diesen großen Tourismus aus dem Rest von Europa, wie jetzt der Rest von Griechenland erlebt. Das heißt, wir können halt den Sommer ja auch komplett genießen und haben keine überfüllten Strände, sondern es ist auch für die Einwohner und für uns hier natürlich total schön. Ja, ich glaube, das sind so die Punkte, die mir direkt einfallen.
Hört sich auf jeden Fall toll an. Ja, wie du und deine Familie ausgerechnet eben in dieser Ecke gelandet seid, darüber sprechen wir natürlich heute in der Folge. Ich recherchiere immer ein bisschen zu meinen Gästen, eben bevor wir hier das Gespräch machen. Und bei dir dachte ich nur so, wow, taffe Frau. Denn ich habe herausgefunden oder beziehungsweise gelesen, du warst ja nicht nur Leistungsturnerin und Extremsportlerin, sondern hast ja auch noch Karriere gemacht als Betriebswirtin in einem internationalen Konzern. Wie würdest du die Katrin von damals, bevor du Mutter geworden bist, wie würdest du die beschreiben? Was war das für ein Typ?
Hui. Also erstmal vielen Dank. Es hört sich an, als wäre ich wirklich ein sehr interessanter Mensch, wenn du das so sagst.
Bist du doch.
Ja, also natürlich lief mein Leben deutlich anders und ich glaube, jeder Mensch, der Kinder hat, weiß, dass sich alles extrem verändert, wenn man Kinder hat, auf die ein oder andere Weise. Was du beschrieben hast, waren hauptsächlich meine 20er. Also ich war bis in die Teenagerzeit, habe ich eben Leistungsturnen gemacht und dann kamen die 20er und ich glaube, das war so eine Zeit geprägt von der Suche, was ich eigentlich mit meinem Leben anstellen will. Ich war immer so, also ich habe immer gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, auch mit diesem Karrierepfad, den ich eingeschlagen hatte. Und habe dann natürlich mich im Privatleben versucht, irgendwie auszuleben über Extremsport, über, keine Ahnung, extrem viele Reisen. Also in meinem ersten Job war ich eigentlich nur unterwegs und war so ein bisschen auf der Suche nach, ne, wer bin ich denn eigentlich und wo will ich hin im Leben und was bedeutet für mich Karriere? Das war was relativ früh gekommen ist, weil ich eben gemerkt habe, dass diese klassische Karriere, wie man sie in so einem Großkonzern macht, zwar irgendwie Interessantes, aber mich jetzt auch nicht vom Herzen erfüllt. Und dann kam so, ich glaube mit 24 oder 25 habe ich angefangen mit Yoga und das hat dann so ein bisschen Klarheit und Ruhe ins Leben gebracht und mit verschiedenen Reisen dann auch irgendwie nach Asien, natürlich speziell nach Indien als Yogalehrer, kam dann auch so ein bisschen mehr Klarheit rein, was so insgesamt im Leben passieren soll und dass ich mir eben Kinder wünsche und genau, das war dann so der Switch quasi, so ein bisschen mehr in die Ruhe, aber gerade so die ersten Jahre der 20er, die waren schon sehr wild und ja, sehr anders als heute.
Was hast du für Extremsport gemacht?
Also ich habe angefangen mit Fallschirmspringen und dann kam Basejumping dazu.
Krass.
Oder das hat sich dann in die Richtung weiterentwickelt, nicht dazu, sondern das ist genau, war so diese Weiterentwicklung dann, dass man nicht mehr nur aus dem Flugzeug springt, sondern das dann so ein bisschen verändert. Und Basejumping ist eben charakteristisch, dass man von einem feststehenden Objekt springt. Also genau, Häuser, ja, oder Fernsehtürme oder Windräder.
Du bist von Häusern gesprungen, ja?
Ja.
Krass, okay.
Ja.
Aber wie kommt man dann auf Yoga? Also das muss ja irgendeine Auslöser gegeben haben.
Ja, tatsächlich war es quasi auch so ein bisschen das Gleiche, dass ich auch da gemerkt habe, das ist zwar irgendwie mega geil und es gibt so einen Rush, wie halt auch so irgendwie eine Business-Karriere, wenn man da halt so richtig gut drin ist, aber es hält halt nicht an und auch das löst die großen Fragen des Lebens nicht. Und ich habe eine Freundin, die immer gesagt hat, probier doch mal Yoga. Und ich war so, oh, was soll ich da jetzt irgendwie zu einem Yoga-Kurs? Und die war aber so persistent und dann war ich tatsächlich, ich glaube, in 2 oder 3 verschiedenen Studios und Kursen und beim letzten bin ich hängen geblieben und das war dann auch der Ort, wo ich lange Yoga selbst unterrichtet habe. Die Leiterin von dem Studio ist heute eine sehr, sehr gute Freundin. Und ja, das war so der Punkt, wo sich das Leben angefangen hat zu drehen.
Also das heißt, diesen Adrenalinkick, den brauchst du heute nicht mehr oder kriegst du den woanders her?
Das ist so eine gute Frage. Also ich versuche das oder was heißt ich versuche, es war ganz klar die Entscheidung von meinem Mann und mir, dass wir damals gesagt haben, wir hören mit dem Sport auf, wenn wir in die Kinderplanung gehen. Von daher haben wir angefangen, ab dem Punkt diese Dopaminsucht, wie man sie auch nennen kann, also wegzudrücken, dass man das darüber nicht mehr will. Aber wir merken schon beide, dass es natürlich irgendwie ein großer Teil von uns war und dass wir es schon auch vermissen. Und im Moment schaffen wir es nicht ganz so gut, das im Alltag irgendwie auszugleichen. Also als Yoga-Lehrer versucht man dann natürlich irgendwie zu atmen und zu meditieren. und sich da irgendwie andere Wege zu suchen. Und wie gesagt, es hat sehr viel Ruhe alles reingebracht, was wichtig ist. Aber ich habe schon manchmal so, also vermisst man es schon. Und ja, wir sind immer so ein bisschen am Gucken, was man sonst so machen kann. Wir wollen natürlich nicht unser Leben gefährden, aber dass man einfach irgendwie ein paar coole Konzerte besucht, das ist ja schon irgendwie was Schönes. Ne? Oder einfach ein bisschen reist oder eben so eine Auswanderung ist auch ordentlich Adrenalin auf eine andere Art und Weise. Also genau, uns wird's nicht langweilig.
Ja, also irgendwie hört sich's ja auch so ein bisschen an nach Vernunftsentscheidung, eben dann Eltern geworden und dann natürlich zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht mehr von Häusern und von also irgendwelchen Flugzeugen rausspringen, das wäre dann schon genau. Sehr unvernünftig. du hast dann eben gesagt, dass du dich ja auch beruflich verändert hast, eben Yoga quasi immer mehr wurde in deinem Leben. Das heißt, du hast dann, glaube ich, 2020 komplett umgestellt von der Festanstellung auf eine Selbstständigkeit. Was hast du dann gemacht?
Genau, also ich habe, oh Gott, ich glaube es war 2016 oder sowas, habe ich angefangen Yoga zu unterrichten und das war dann immer so, also als Freiberufler so ne, neben dem Job her, dass man da ab und zu mal so in einem Studio unterrichtet, 1-2 Stunden die Woche und da habe ich das so nebenberuflich gemacht und das hat mir super, super viel Spaß gemacht und ich glaube alle Yoga-Lehrer, die hier zuhören, wissen, wie das ist, wenn man endlich unterrichten darf und was das für ein Geschenk ist. Und dann war mit der Geburt meines ersten Sohnes klar, dass einfach der Job in meiner, also meine Rolle am Ende war im Vertrieb. Ich bin, wie gesagt, sehr viel gereist, dass das einfach nicht mehr machbar ist in meiner alten Firma. Und genau, dann war das erste Jahr mit meinem Sohn auch sehr, sehr anstrengend und hat mich sehr, sehr viel Kraft gekostet, so dass ich dann erstmal die Reißleine, wie man ja manchmal so fehlerhaft beim Fallschirmspringen sagt, gezogen habe und genau dann tatsächlich gekündigt habe, weil ich eben gemerkt habe, dass das alles nicht mehr nachhaltig machbar ist für mich. Und dann hat es so ein bisschen gedauert, mein erster Sohn ist 2017 geboren und dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich mich auch so strukturiert hatte. Ich habe dann einfach von Ersparnissen gelebt in der Zeit, beziehungsweise hat mein Mann eben natürlich das alles gestemmt finanziell und ich habe dann so ein bisschen gebraucht, um wieder auf die Beine zu kommen und so ein bisschen zu gucken, was ich will. Und dann ist mit der Geburt meines zweiten Sohnes, der ist mitten in Corona geboren. Na, Gott sei Dank ist da alles gut gegangen, aber es war natürlich irgendwie auch eine Zeit, die jetzt nicht ganz so einfach war als Schwangere. und da kam dann so Schritt für Schritt so die Klarheit, wo das Ganze hingehen soll und dass ich Yoga als Hauptberuf weitermachen will, aber eben nicht nur in einem Studio, weil das eben mit von den Arbeitszeiten mit Kindern nicht passt. Und gerade mit Corona kam mir diese ganze Online-Welle. Das heißt, ich habe so mein ganzes Wissen angefangen, in ein Online-Business zu stecken. Und da ich eben Mutter geworden bin dann zum zweiten Mal und Prä- und Postnatal-Yoga, also Yoga für Schwangere und Mütter, meine Spezialisierung war, habe ich mich darauf fokussiert und habe dann da genau 2020 mein Unternehmen gegründet, was eben Wunderfrau heißt und genau, das wächst seitdem Stück für Stück.
Ja, wir verlinken das. Es gibt natürlich eine Webseite, es gibt auch einen Instagram-Kanal, also da unbedingt mal vorbeischauen, weil ja auch viele, das ist ja für viele auch ein Traum, eben aus so einem Hobby, was einem so viel Spaß macht und so gut gefällt, dann auch ein Business zu machen. Was würdest du sagen, wie lange hat das gedauert, bis du auch sagen konntest, okay, jetzt kann ich auch ein Stück weit davon oder sogar ganz davon leben?
Also ich war relativ schnell profitabel, weil ich immer versucht habe, meine Kosten unten zu halten und ich bin eben Betriebswirtin und das ist mir natürlich extrem in die Hände gespielt, als es eben um die Gründung meines Unternehmens ging. Von daher war ich super schnell profitabel und ich glaube, so nach einem Jahr ging das alles schon, dass ich auch easy meine Kosten dadurch stemmen konnte, was echt super, super schön ist und worüber ich mich auch richtig freue. Aber es war natürlich so eine konstante Weiterentwicklung. Wahrscheinlich kennst du es auch so ein bisschen, ne, dass man halt so als Selbstständiger permanent auf der Suche ist, was ist so der richtige Weg, was hat man so für Möglichkeiten, was funktioniert nicht. Und seit einem Jahr bin ich auch nochmal verstärkt ins Personal Training online eben eingestiegen, speziell nur für Mütter und in Ernährungsberatung, weil ich da auch ausgebildet bin. Und das war jetzt nochmal auch finanziell, aber auch einfach, was so mir quasi wirklich Spaß macht, mit Frauen zu arbeiten im One-on-One, was wirklich jetzt so den Durchbruch gebracht hat für mich, aber auch finanziell. Genau, es hat 5 Jahre gedauert am Ende.
Aber ich meine, das finde ich super, dass du das jetzt sagst, dass man eben nicht den Eindruck hat, ich starte mir jetzt mal kurz eine Instagram-Seite und eine Webseite und genau. Irgendwie nach einem halben Jahr habe ich mein Festgehalt von dem internationalen Konzern dann ersetzt.
Genau, ja. Also das finde ich ist immer so, also ich weiß nicht, wie viel du dich so mit Selbstständigkeit beschäftigt hast, aber also ich glaube, viele, die selbstständig sind, die gucken natürlich, was machen so andere und man sieht ganz oft nur diese krassen Erfolgsstories von, ja, ich habe vor 3 Monaten gekündigt und habe jetzt 1 Million Umsatz oder so, ne? Und das sind natürlich, also das passiert natürlich, aber es ist der ganz kleine Prozentsatz und deswegen finde ich, also bin ich da gerne immer super offen und sage halt so, naja, es war echt viel Arbeit, es war krass viel Zähne zusammenbeißen und es hat halt 5 Jahre gedauert. Also einfach die Leute nicht zu Ende Mutigung, sondern quasi um Mut zu finden, dass wenn es halt nicht sofort durch die Decke geht, dass man einfach durchhält und nicht sich von den ersten Sachen, die nicht so gut laufen, da niederschlagen lässt.
Ja, also ich kann so im Podcast-Bereich sagen, die meisten Podcasts überleben das erste halbe Jahr oder das erste Jahr gar nicht, weil die Leute dann halt einfach aufgeben. Also weil das halt auch ein, man sagt immer so ein blödes Bild, ne, mit dem Marathon und so, aber klar, am Ende ist es das auch ein Stück weit. Voll. Und ich glaube auch bei denen, die natürlich einen sehr schnellen Erfolg haben, die haben das oftmals auch vorher einfach in anderer Form schon gemacht. Und das ist halt auch was anderes, wenn jetzt auch bei dir eben, du fängst ja komplett mit was Neuem an, wo du vorher nicht schon 10 Jahre Arbeitserfahrung in irgendeinem Job gesammelt hast und das dann einfach online machst, sondern wirklich was thematisch komplett Neues. Und das braucht natürlich immer mehr Zeit. Ich habe mich noch gefragt, du hast jetzt vorhin erzählt eben von Corona, dass das natürlich dann zwangsläufig ja online gestartet ist. Hast du das aber auch mit dem Hintergedanken gemacht, damit irgendwann mal später auswandern zu können?
Nee.
Gar nicht.
Gar nicht. Also das war für mich quasi, ich habe in einem IT-Konzern gearbeitet, deswegen war IT für mich oder ne, also insgesamt einfach mit Systemen zu arbeiten sehr vertraut, was eben nicht bei vielen Yoga-Lehrern der Fall ist. Und da war das für mich ein logischer Schritt. Aber es war nichts, was dass da hätte ich schon so weit denken können, dass mir das natürlich extrem in die Karten spielt, wenn es um Auswandern geht.
Ihr habt damals in Heidelberg gelebt als Familie, eben du, dein Mann, 2 Kinder. Jetzt fragt man sich aber, warum seid ihr denn ausgewandert? Das klingt doch alles gut. Dein Mann hat offenbar auch einen guten Job. Du hast dich erfolgreich selbstständig gemacht. Heidelberg, wunderschöne Stadt, tolle Region. Wie seid ihr dann drauf gekommen, auswandern zu wollen?
Ja, oh, ich habe schon gedacht, dass diese Frage kommt und habe überlegt, wie kann ich die
zwangsläufig genau, in dem Podcast.
Wie kann ich die so gestalten, dass ich nicht 1 Stunde drüber rede. Also ich glaube, was ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass mein Mann Grieche ist, aber nicht griechischer Grieche, so das ist immer so eine Unterscheidung. Also er ist halt in Deutschland geboren, in Deutschland aufgewachsen und ich glaube, alle Menschen mit einem Migrationshintergrund, denen geht's genauso wie meinem Mann, wenn man eben in einem anderen Land aufwächst und dort geboren ist, dann, also zumindest ihm geht's so und ich kenne ganz, ganz vielen, denen es so geht, man ist so kulturell gespalten. Also er hat sich nie so ganz als Deutscher gefühlt, er hat es nie so ganz als Grieche gefühlt und für ihn war das, seitdem wir uns kennen, also seit 15 Jahren, immer das Thema, dass er gesagt hat, er will mal aus Deutschland weg und woanders leben. Von daher war er da wirklich schon seit 15 Jahren die treibende Kraft, um zu sagen, eigentlich will er gerne woanders hin. Das hat sich dann aber aus verschiedensten Gründen einfach nie ergeben. Keine Ahnung, nur dann, was weiß ich, also irgendwas ist halt immer. Und dann war es eigentlich, ich muss gerade mal überlegen, ja, war es halt eigentlich so, dass wir natürlich jeden Sommer irgendwie bei seiner Familie hier verbracht haben und uns hier halt schon immer gut gefallen hat. Mein Mann sich aber eigentlich nie wirklich vorstellen konnte, hier zu leben, weil er Griechenland natürlich in seiner ganzen Negativität auch kennt. Ne, wie extrem ineffizient hier viele Sachen sind, wie schlecht teilweise Gesundheitsversorgung, Bildungssystem ist, wie es mit der Sicherheit gerade in den Großstädten aussieht. Und deswegen war das für ihn eigentlich nie eine Diskussion, hierher zu ziehen. Und ich glaube, der Switch kam so ein bisschen, als wir 2023 im Sommer standen wir hier auf einem Grundstück relativ nah, wo wir jetzt wohnen. Wir hatten damals einen Makler engagiert und haben gesagt, wir gucken einfach mal, ob wir hier was finden, wo wir ein Ferienhäuschen draufstellen könnten. Weil die Kinder sind dann bald in die Schule gekommen und dann war so, komm, dann können wir hier 6 Wochen im Sommer machen. Dann machen wir uns hier eine schöne Zeit und dann stellen wir was hier hin. Und dann haben wir uns das angeguckt und haben relativ schnell ein schönes Grundstück gefunden. Und dann war halt aber der Gedanke, na gut, dann haben wir da halt ein schönes Häuschen stehen und haben da 6 Wochen im Jahr. Aber das löst das Problem nicht, dass wir in Heidelberg eine extreme Wohnungsnot hatten. wir hatten eine 75 Quadratmeter Wohnung, wo wir vor, was weiß ich, 14 Jahren oder so zusammen eingezogen waren und das war alles toll. Aber mit zwei Kindern natürlich irgendwann sehr eng mitten im Stadtzentrum, ohne Garten natürlich oder sowas. Und dann war halt so der Gedanke, na gut, dann wohnen wir halt irgendwie 12 oder 11 Monate im Jahr quasi in der viel zu kleinen Wohnung und haben dann einen Monat eben das schöne Häuschen hier am Meer stehen. Das war dann eigentlich so der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, macht es nicht Sinn, drüber nachzudenken, wirklich hierher zu kommen und einfach mal zu probieren, ob es klappt, ob wir uns mit allem arrangieren können. Eben auch, weil uns die Aussicht auf eine größere Wohnung oder ein Haus in der Area, wo wir gewohnt haben, einfach komplett gefehlt hat. Die Immobilienpreise sind ja immer weiter gestiegen und ich glaube, da hat sich nichts dran geändert, seitdem wir ausgewandert sind. Und ja, das war dann so der Punkt Sommer 23, dass wir gesagt haben, lass uns probieren. Und mein Mann dann auch gesagt hat, okay, er sieht, also er kann sich auch natürlich jetzt langsam ein bisschen mehr vorstellen, was auch das Schöne ist, wenn wir hier leben. Und dann ist das so Stück für Stück der Gedanke gewachsen, die Entscheidung auch dann getroffen. Und genau, dann haben wir angefangen, alles Schritt für Schritt in die Wege zu leiten.
Kurze Pause hier im Podcast. Es geht gleich weiter. Vorher habe ich noch einen wichtigen Tipp für dich. Hast du dich beim Hören meiner Podcast-Folgen hier auch schon mal beim Gedanken erwischt, wie es wäre, endlich selbst die Koffer zu packen und ins Ausland zu gehen? Wenn du dir noch nicht sicher bist, welches Land für dich das Richtige ist oder ob ein Leben in der Ferne zu dir passt, dann habe ich jetzt eine spannende und vor allem sichere Lösung. Unser Podcast-Werbepartner der heutigen Folge ist TUI. Und TUI sucht neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Lust haben, Auslandserfahrung zu sammeln. Wenn es schon immer mal dein Traum war, unter der Sonne und am Meer zu leben, dann ist das deine Chance. Gesucht werden Menschen, die gerne in der Reiseleitung, Kinderbetreuung oder im Entertainment- und Fitnessbereich arbeiten möchten. Wenn du Lust hast, zum Beispiel auf Kreta zu leben, auf Fuerteventura, Mallorca, Teneriffa, auf dem spanischen Festland, in Bulgarien oder der Türkei, dann bewirb dich jetzt online auf tuidestinationjobs.com. Link dazu ist auch hier in den Shownotes in der Podcast-App. Dein Alter spielt keine Rolle. Bewerben können sich Berufserfahrene und auch Quereinsteiger. Und als besondere Benefits übernimmt TUI nicht nur die Kosten für deine Unterkunft und die Flüge zum und vom Zielort, sondern auch deine private Krankenversicherung und einiges mehr. Bewirb dich jetzt einfach über die Webseite tuidestinationjobs.com. Alle Infos zu den Jobs im Ausland gibt's auch über den Link in den Shownotes. Und wer weiß, vielleicht verbringst du dann bald deinen Feierabend auch unter Palmen. Jetzt geht's zurück ins Gespräch. Wie habt ihr das mit den Kindern besprochen? Das ist ja immer für viele auch interessant. Jetzt gut, jetzt waren die noch nicht in der Schule, hatten ja aber trotzdem Umfeld, Freunde und so weiter. Ich glaube, sie sprechen auch Griechisch, ne?
Genau. Also die Kinder sind bilingual aufgewachsen. Das heißt, mein Mann hat ab der Geburt mit ihnen Griechisch gesprochen. Sie haben aber nie auf Griechisch geantwortet. Kein einziges Mal.
Oh.
Also mein Mann hat es wirklich hart durchgezogen. Also da wirklich Respekt. Und also sie haben alles verstanden, was er gesprochen hat, aber nichts gesprochen. Das war so die erste kleine Hürde hier, dass sie eben nicht komplett Griechisch gesprochen haben, als wir hier angekommen sind. Und wir haben das mit ihnen, also so Stück für Stück angefangen, so ein bisschen einzuphasen und haben ihm erstmal gesagt, so als wir auf dem Grundstück waren, haben wir sie dann schon auch mit in die Entscheidung so ein bisschen mit einbezogen, in dem Sinne, dass wir gesagt haben, so Mama und Papa können sich vorstellen, hier zu leben und hier ein Haus zu bauen. Wie gefällt euch das hier? Und wir haben ja hier auch so ein kleines bisschen Familie, das habe ich noch nicht erzählt. Die Mama und die Schwester von meinem Mann wohnen nicht ganz so weit von hier weg. Das heißt, es war da natürlich auch so ein bisschen, na, wir sind dann näher bei der Tante und bei der Oma und können mit denen dann auch die Zeit verbringen. Und die waren eigentlich von Anfang an total an Bord. Also das war total interessant zu sehen, dass das für die nichts Verrücktes war irgendwie. Also die haben dann immer irgendwann gesagt, ja, wir wohnen jetzt bald in Griechenland. Weil die natürlich das überhaupt nicht abschätzen können, was das für Konsequenzen hat, ne? Die kannten das, das war immer schön, wir sind hier im Meer schwimmen, ne? Und wie gesagt, da wohnen Oma und Tante. Es war jetzt nichts komplett nicht Vertrautes, ich glaube, das war wichtig. Sie wussten ja, wo wir hinziehen, sie kannten den Ort. Und dann haben die das relativ schnell so von selbst gesagt, wenn die auch Leute getroffen haben, so die gesagt haben, und wie geht's? Dann haben sie gesagt, ja, uns geht's gut und wir ziehen bald nach Griechenland.
Ich weiß, ja. Kinder sind lustig.
Ja, also einfach so ehrlich. Und wie gesagt, dadurch, dass sie natürlich Konsequenz nicht abschätzen können, ist es natürlich auch viel einfacher. Und das war jetzt auch nie so, dass da irgendwie ein Abschiedsschmerz war. Das fand ich auch ganz, ganz interessant. Also ich dachte, das wird super schwierig, da jetzt irgendwie für die Freunde zurückzulassen. Aber das war irgendwie so völlig klar. Also es war total interessant. Wir hatten umgekehrt tatsächlich Freunde von ihnen in Deutschland, die so ganz, ganz traurig waren, als wir dann gegangen sind und die Abschiedsfeier gemacht haben. Mhm. Und die Jungs nur so, naja, wir sehen uns dann halt in Griechenland. Das war wirklich ganz interessant und also tatsächlich nicht schwer.
Wie ist euch denn, ihr seid im August 2024 dann ausgewandert, eben von Heidelberg in den Nordwesten Griechenlands, eben in diese Region, wo ja die Familie deines Mannes ursprünglich auch herkommt. Was würdest du sagen, war so für euch die größte Hürde am Anfang und wie lange fühlte es sich eigentlich so, noch so nach Urlaub an, gerade weil man ja vorher da so viel Urlaub verbracht hat?
Also ich glaube, das Schwierigste war, dass als wir angekommen sind, das war genau im August, waren natürlich erstmal noch Sommerferien, auch natürlich in der Griechenschule hier. Und wir haben erstmal richtig Urlaub gemacht, das war total schön. Und dann musste mein Mann aber nach der Einschulung, das war dann Mitte September, nochmal für 3 Monate nach Deutschland, um mit seinem Job da alles zu Ende zu führen. Das hatte vorher zeitlich alles nicht geklappt. Und das war dann schon richtig krass. Weil dann war ich hier mit den 2 Kids eigentlich quasi alleine. Also natürlich, wie gesagt, wir haben so ein bisschen ganz bisschen Verwandtschaft hier, aber die sitzen natürlich auch nicht jeden Tag da und helfen mit Sachen. Und das war so das erste Mal, wo ich dann gedacht habe, so puh. Also da habe ich dann ein paar Mal tief atmen müssen. Die größte Herausforderung war dann tatsächlich eben die Sprache, die auf meiner Seite eben bis heute nicht so das Niveau hat, was ich eigentlich brauche. Ja.
Ja, wie ist das?
Genau, das kann ich gleich noch so ein bisschen erzählen. Aber das Problem war halt, dass mein Sohn natürlich in der Schule die Sprache gebraucht hat. Für ihn war das alles kein Problem, aber der hat natürlich Hausaufgaben mit nach Hause bekommen. Und ich konnte natürlich weder die Aufgabenstellung lesen, also ich kann sie lesen, aber ich verstehe sie nicht, noch konnte ich ihm bei irgendwas helfen. Und das war halt schon krass. Ja. Google Translate ist mein bester Freund geworden und wir haben uns da durchgewurschtelt. Und wenn es halt gar nicht mehr anders ging, haben wir halt die Tante angerufen oder den Papa. Aber das war schon echt krass. Also da habe ich auch echt, das weiß noch, wo ich irgendwann weinend am Küchentisch saß, weil ich halt einfach meinem Sohn in der ersten Klasse nicht unterstützen konnte. In der ersten Klasse halt, ne? Nicht irgendwie 8., 10., 12. Physik, ja. So, sondern erste Klasse. Und ich weiß auch noch, wo ich seine Hefte dann beschriften musste für die Schule und einfach nicht wusste, wie ich seinen Namen in griechischen Buchstaben schreibe. Ja, also das waren dann so ein paar erste Momente, wo ich dann auch gedacht habe, so scheiße, worauf habe ich mich da eingelassen? Und das sind natürlich ganz, ganz viele Punkte, die man nicht kennt, bevor man dann das wirklich macht mit dem Auswandern. Man kann sich das ja so grob vorstellen. Aber diese vielen Kleinigkeiten, die so Hindernisse sind, das kannst du natürlich vorher alles gar nicht vorhersehen. Und da war ich wirklich komplett blind und ja, also diese ersten 3 Monate, die waren dann schon nicht einfach. Ich habe in der Zeit auch, glaube ich, fast mein Business auf Eis gelegt, weil ich einfach wirklich die Kraft gebraucht habe für uns zusammen. Ich wollte immer für die Kinder, wenn sie dann um 1 von der Schule nach Hause kommen, einfach da sein. Auch so als wie so ein Fels in der Brandung, ne? Wenn es für sie halt schwer war. Und für den Kleinen war die Eingewöhnungszeit im Kindergarten extrem schwer, dass ich eben für ihn auch da bin und ihn dann halt einfach mit seinen Emotionen und allen Schwierigkeiten halten kann. Mein Mann kam dann Mitte Dezember zurück, dann wurde es einfacher, aber ja, die ersten 3 Monate waren tough.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also eben auch gerade, ne, du kannst ja die Schrift auch nicht lesen, es ist ja schon
Ja.
Ist natürlich schon komplett auch was anderes. Wie geht's dir denn heute damit? Also kannst du das lesen einigermaßen? Kannst du verstehen, sprechen wahrscheinlich weniger?
Also tatsächlich konnte ich lesen relativ früh, weil irgendwann meine Nichten mir das mal beigebracht haben. Die fanden das total lustig. Und dann saß ich irgendwann mal mit denen, als die Kinder waren am Küchentisch und dann haben die mir Lesen beigebracht. Und das ging tatsächlich relativ früh und das hilft natürlich extrem. Ich merke das gar nicht mehr so, weil ich eben lesen kann. Aber wenn jetzt immer meine Mama zu Besuch kommt, die ist natürlich, also da merke ich wieder, wie extrem fremd das für Ausländer ist, wenn sie diese Buchstaben nicht entziffern können. Das heißt, diesen extremen Schock hatte ich nicht, weil ich konnte eben lesen und das war jetzt nicht das Problem. Aber die griechische Sprache, ich will da gar keine Ausreden für mich finden, aber die ist extrem schwer. Also ich hatte am Anfang eine Privatlehrerin, die auch fließend Deutsch gesprochen hat und sie meinte, es ist noch schlimmer als Deutsch, was die Grammatik angeht und das soll ja echt schon was heißen, weil ich glaube, wir Deutschen wissen, wie komplex unsere Sprache ist und wie viele Ausnahmen es von allem gibt und Griechisch ist schon extrem kompliziert. Also was soll man sagen? Ich gebe mir extrem viel Mühe. Ich kann lesen, ich kann schreiben. Ich habe, wie gesagt, am Anfang Privatunterricht gehabt. Da habe ich irgendwie aber gemerkt, dass es nicht funktioniert, weil die Art zu lernen immer noch die war wie, keine Ahnung, 6. Klasse Gymnasium vor, was weiß ich, 20, 30 Jahren so, wo man dann wieder sitzt und so Tabellen hat und dann so Verbformen lernt. Und ich habe gesagt, so funktioniert mein Hirn nicht. Ich bin da einfach zu alt für. Und dann habe ich mich so durchgewurschtelt, verschiedene Kurse ausprobiert und bin jetzt bei so einem Online-Kursprogramm hängen geblieben, die einfach ein anderes Lernsystem hat, was mir sehr entgegenkommt. Ich verstehe sehr viel mittlerweile, was wirklich gut ist. Also am Anfang, dadurch, dass mein Mann schon immer mit den Kindern Griechisch gesprochen hat, hatte ich so dieses Niveau von einem Vierjährigen, was das Verstehen angeht. Also ich verstehe jetzt nicht, was in der Weltpolitik so los ist, aber ich kann mich über alle möglichen Tiere und Essen und alle möglichen emotionalen Zustände quasi unterhalten. Aber jetzt ist schon so, dass ich einfach auch, wenn Menschen ein Gespräch führen, da kann ich komplett folgen und ich kenne auf jeden Fall den Kontext und weiß, worum es geht und alles. Und mit dem Sprechen traue ich mich jetzt so langsam und mache halt extrem viele Fehler, aber es wird jetzt so Schritt für Schritt besser.
Wenn wir jetzt so von der Sprache, natürlich auch von den Erlebnissen mit den Kindern mal noch so dahin kommen, eben so generell in der Kultur, wie war so für dich das Ankommen da? Weil es ja dann eben schon was anderes ist, wenn man jetzt 2-3 Wochen da ist und dann wieder nach Hause fliegt. Also hast du oft Heimweh gehabt oder wie bist du da selber angekommen?
Also nee, Heimweh habe ich noch keine einzige Millisekunde gehabt. Und ich kann mir umgekehrt auch überhaupt nicht vorstellen, wieder in Deutschland zu leben aktuell. Das ist ja bestimmt nicht immer so, aber nee, gar nicht. Also auch wenn ich jetzt in Deutschland bin, ist es nicht so, dass ich denke, oh, schade. Man lässt natürlich Freunde und Familie zurück und das ist natürlich viel. Und es war auch am Anfang nicht so einfach, aber die Griechen machen es einem umgekehrt sehr, sehr einfach. Also es waren alle von Anfang an super hilfsbereit. Es hat keiner verstanden von den Leuten, die hier leben, warum wir hier leben wollen, weil es halt so in the middle of nowhere ist. Von daher waren die alle von Anfang an total interessiert, was zur Hölle wir jetzt hier machen und also wer wir sind. Und dadurch, dass wir halt auch Kinder haben, die hier ganz normal in die Schulen gehen und nicht irgendwie in Privatschulen oder sowas, die es hier jetzt eh nicht gibt, sind wir halt ganz normal so Teil von dem Dorf quasi geworden. Also wir sind natürlich so ein bisschen aus und vor, dadurch, dass ich einfach noch nicht so kommunizieren kann, wie ich mir das wünsche. Aber es ist, also alle sind ultra nett, alle empfangen dich ganz, ganz herzlich. Ja, also es ist wirklich nur positiv. Die Kinder sind ganz normal auf Kindergeburtstagen hier, wie man das in Deutschland auch kennt. Hier werden ganz viele Feste gefeiert, wo wir dann mit dabei sind und wo man immer ganz herzlich empfangen wird. Also wirklich, es war sehr, sehr einfach anzukommen, zumindest für mich.
Also mal abgesehen von der Sprache, gab es keinen anderen Kulturschock, wo du irgendwie dachtest, oh Gott, wie läuft das denn hier?
Gar nicht, aber also im Positiven halt ganz viel, ne? Also was mir gerade als Mutter extrem aufgefallen ist, war beim ersten Schulausflug von meinem Sohn, war eine Mama mit dabei, die noch ein ganz kleines Baby hat, also ganz klein, wie alt war der? 6, 7, 8 Wochen vielleicht, ne? Also schon mini. Und die hat den mitgenommen, was ich erstmal cool finde, weil ich glaube, in Deutschland wäre jetzt keine Mama mit einem 6 Wochen alten Kind mit auf den Schulausflug gegangen. Mhm. Und als deutsche Mama, wenn dann irgendwas so schwierig ist, dann kommen andere Mamas manchmal und sagen so, soll ich dir was abnehmen? Soll ich dir was helfen? Und dann sagt man aber als deutsche Mama, weil man ja niemandem zur Last fallen will, ah nein, nein, ich krieg das schon irgendwie hin. Und man kriegt natürlich nichts irgendwie hin, aber halt muss irgendwie. Und das ist mir direkt aufgefallen bei diesem Ausflug. Es waren alle anderen Mütter, sind um dieses kleine Kind geschart. Jeder hat es ständig auf dem Arm. Nicht übergriffig, sondern einfach, weil man der Mama das Kind abnehmen wollte. Alle haben ständig geguckt, dass der Buggy wieder aus dem Bus rein und rauskommt. Alle haben geholfen, wenn er geweint hat, die Mama hat noch gegessen. Man nimmt das Kind einfach und trägt es dann durch die Gegend. Ne, und es ist nicht so, soll ich dir helfen? Also diese erste Hürde, dieses soll ich dir helfen, das fällt komplett weg. Alle sind so komplett füreinander da. Alle kümmern sich um alle Kinder. Ne, das ist nicht so, dass da irgendwie, dass man denkt, ja, ich gucke jetzt nur nach meinem Kind, sondern alle kümmern sich um alle. Wenn ein Kind hinfällt, nimmt das sofort die nächststehende Person auf, tröstet es erstmal in Ruhe, bringt es dann zu den Eltern. Ne? Und das ist jetzt nicht, dass wir Deutschen nicht sozial werden, um Gottes Willen, aber mir ist es extrem aufgefallen, dass gerade diese erste Hürde von, ne, soll ich was machen, die gibt's einfach nicht, sondern man macht einfach und man hilft, weil man ja eigentlich auch weiß, dass der andere Hilfe braucht. Und das war so ein Ding, was mir direkt extrem aufgefallen ist, was ich super positiv wahrgenommen habe.
Gab's auf der anderen Seite was, was dich nervt? Ich denke noch, vielleicht Straßenverkehr oder so könnte wahrscheinlich noch was sein.
Gar nicht. Straßen sind ultra geil. Ah, Straßen sind das Beste, wenn du hier Autobahn fährst. Also gut, es ist teuer, ne? Das Blöde ist, es gibt so keinen Mautpass wie jetzt in der Schweiz oder in Österreich, wo man für ein Jahr kauft. Für jede blöde Strecke, die du über die Autobahn fährst, zahlst du Geld und das ist nicht günstig. Aber die Autobahnen sind leer. Du kannst einfach fahren, du stellst den Tempomat auf 120. Du weißt genau, wenn du jetzt losfährst, kommst du in 3 Stunden an, weil das Navi sagt 3 Stunden. Du wirst nicht 5 Stunden im Stau sein, nichts. Es ist so teuer, Auto zu fahren. Ich liebe es, Auto zu fahren. Aber es ist natürlich, was du meinst, ist natürlich, dass die Griechen so ein bisschen chaotisch sind, was man natürlich von den Südländern hier kennt. Also man muss schon so ein bisschen aufpassen. Gerade im Sommer sind viele Motorradfahrer hier bei uns zumindest unterwegs, wo man ein bisschen aufpassen muss. Und in den Städten ist natürlich Katastrophe. Also jetzt so Athen, Thessaloniki, da fahre ich auch nicht gern. Das sind einfach natürlich Riesenstädte mit Riesenkreiseln, aber da bin ich auch in Deutschland überfordert. Also wenn ich jetzt in Berlin durch die Kreisel fahre, das macht mich da auch verrückt mit den vielen Spuren.
Also mal abgesehen von der Sprache, gab es keinen anderen Kulturschock, wo du irgendwie dachtest, oh Gott, wie läuft das denn hier?
Also mein Mann hat tatsächlich so ein bisschen mehr zu knabbern als ich. Ja. Witzigerweise, das denkt man immer nicht so, weil ihm ja so die sozialen Kontakte extrem fehlen, weil wir eben jetzt noch nicht so enge Freundschaften haben, wie man das jetzt in Deutschland hatte. Und er war halt in Deutschland natürlich auch noch die ganze Jahre in seinem Beruf drin, die ich halt eh schon nicht mehr in meinem Beruf war, weil ich ja das Kind hatte und dann eben nicht mehr in die Firma zurückgegangen bin. Und das heißt, für ihn ist die Umstellung jetzt halt viel krasser von irgendwie jeden Tag unterwegs, jeden Tag mit zig Menschen in Kontakt im Job zu, wir sitzen hier eigentlich relativ viel im Haus oder beziehungsweise sind halt am Strand, aber wir sind halt eigentlich immer nur zu zweit oder mit den Kindern. Hier und da kommen halt ein bisschen Freunde oder Familie dazu. Und das für ihn gerade nicht so einfach. Von daher sind wir jetzt auch so ein bisschen am Gucken, wie wir da vielleicht was verändern können. Insgesamt ist er natürlich froh, hier zu sein und ihm gefällt's und alles gut. Also er will jetzt auch nicht wieder zurück, da komplette Entwarnung. Aber der Umschwung ist ihm ein bisschen schwerer gefallen als mir. Und für ihn ist es jetzt nicht unbedingt so zurück in die alte Heimat, dadurch, dass er hier wirklich nie gelebt hat. Aber es ist schon so, dass er sich mittlerweile auch mit allem so angefreundet hat, was uns einfach die Lebensqualität hier verbessert. Wo er am Anfang eben so viel auf diese negativen Punkte fokussiert war, sagt er heute auch. Also wir haben gerade gestern drüber geredet, dass es keine Diskussion ist, da jetzt irgendwie in mittlerer Zeit nochmal nach Deutschland oder so zu gehen, sondern dass er da jetzt auch wirklich super happy hier ist, wie gerade alles läuft. Und genau, es sind halt so Kleinigkeiten, die man einfach so Schritt für Schritt anpasst. Aber ja, der ist da auch happy, hier zu sein. Und beruflich, genau, das hast du gerade noch gefragt. Also er hat jetzt gerade Sabbatical, seitdem wir hier angekommen sind, und ist jetzt so ein bisschen am Gucken, einfach seine Optionen auszuloten. Hat jetzt hier so 2-3 Optionen offen. Ich kann jetzt nicht so genau sagen, was er macht. Aber er ist einfach gerade so ein bisschen am Gucken, ob er sich neu orientiert oder ob er einfach auch für seine alte Firma hier aus der Gegend dann weiterarbeiten möchte. Das wäre natürlich auch eine Option. Genau, da hat er jetzt Zeit bis Ende des Jahres, sich zu entscheiden. Und da genau gucken wir mal, was da für ihn so der nächste Schritt sein wird.
Super. Ja, aber das ist ja auch so ein Punkt, ne? Du kommst aus so einem Karriererad raus, in dem du halt jahrelang drin warst und dich an das Tempo und an die ganzen Abläufe ja gewöhnt hast und plötzlich fährst du auf Null runter.
Voll. Und ich glaube, so jede Mama ist halt auch wieder, die kann das genau nachvollziehen, weil genau das passiert halt mit der Geburt vom ersten Kind. Du wirst halt so komplett aus deinem Leben rausgerissen und landest halt zu Hause auf der Couch mit so einem Baby.
Genau. Und das und heißt jetzt?
Halt, ne, genau. Und dann hast du halt diesen Prozess schon hinter dir. Und genau, so ähnlich ist es dann eben, wenn man dann vielleicht auswandert und dann beruflich was anderes macht. Man wird halt eben dann auch von jetzt auf gleich aus der Karriere rausgezogen und muss sich halt ganz anders strukturieren und vielleicht auch nochmal überlegen, ob man halt komplett was anderes machen möchte. Das ist schon eine Herausforderung.
Die Frage ist auch, muss der Hustle jetzt eben in Griechenland gar nicht mehr so groß sein, weil eben auch die Lebenshaltungskosten ja auch nicht mehr so hoch sind? Oder wie, wenn wir jetzt mal zu dem Punkt kommen, wie hat sich dahingehend euer Leben verändert, eben von dem, was ihr da ausgeben müsst, was das Leben da generell kostet?
Also grundsätzlich ist es so, dass nicht alles hier viel günstiger ist als in Deutschland, was man oft erst mal so denkt, vor allem wenn man jetzt auf dem Land ist. Also man kann natürlich hier für 500 Euro ein Haus mieten, das sieht halt dann aber auch so aus. Also da ist dann das letzte Mal in den 90ern renoviert worden. Das heißt, unsere Miete hier jetzt, wir haben ein schickes Haus, ist sogar ein bisschen teurer als in Heidelberg damals. Aber wie gesagt, da hatten wir auch noch 75 Quadratmeter, jetzt wohnen wir halt hier in einem Haus nah am Meer. Es ist natürlich eine deutliche Aufwertung, aber wir sind da von den Kosten nicht runtergekommen, sondern zahlen eher mehr.
Aber entschuldige, ihr wohnt jetzt nicht in dem Haus, was ihr da mal als Ferienhaus gebaut habt?
Oh, das ist eine sehr große Geschichte. Nee, weil das Grundstück konnten wir am Ende gar nicht kaufen. Das ist so, siehst du, das ist ein negativer Aspekt. Immobilien ist sehr, sehr schwierig in Griechenland, vor allem, wenn man was bauen möchte. Am Ende hat sich rausgestellt, dass dieses Grundstück nicht bebaubar ist.
Okay, ihr mietet jetzt also.
Genau, wir mieten jetzt und genau, sind da jetzt auch wieder am Gucken, weil das jetzt eher, also der Vermieter hat von Anfang an klar gesagt, maximal 2 Jahre und da kommen wir jetzt gerade an unsere Grenze und da sind wir jetzt tatsächlich eben am Gucken, wo der nächste Schritt ist, wo es weitergeht.
Und weil du jetzt meintest, eben, es ist nicht günstiger, also was ist günstiger und was würdest du sagen, ist ungefähr gleich teuer wie in Deutschland?
Also Lebensmittel, würde ich sagen, sind relativ gleich von den Preisen her. So Obst und Gemüse und sowas ist relativ günstig. Aber sobald man, also in Deutschland eigentlich auch, wenn du, ich sag mal, so normale Qualität willst, ne? Aber wenn du Bio willst, ist es erstmal sehr schwierig, hier das überhaupt zu bekommen. Und dann ist es auch gleich sehr viel teurer. Bei Lebensmitteln, würde ich jetzt sagen, sparen wir gerade nicht. Sprit ist teurer meistens, Benzin. Was eben teurer ist auch, dass wir Maut haben. Also für jede Fahrt, die wir irgendwo hinmachen. Also wenn wir von uns nach Athen fahren und zurück, zahlen wir alleine 150 Euro für Benzin und Maut. für jedes Mal, wenn wir halt hinfahren. Also es ist dann schon auch irgendwie viel Geld, was man so mit einkalkulieren muss. Was definitiv günstiger ist, sind Dienstleistungen. Also Friseur, alle möglichen Restaurantbesuche, weil einfach natürlich irgendwie Kellner und Köche und so hier nicht so bezahlt werden wie in Deutschland. Das ist definitiv günstiger. Alles, was an Kinderbetreuung geht, weil es natürlich auch wieder mit einer Dienstleistung zu tun hat, ist deutlich günstiger. Also jetzt so Ferienbetreuung für die Kinder, das ist ein Bruchteil von dem, was wir in Heidelberg bezahlt hätten. Das ist deutlich günstiger. Ich überlege gerade. Was hat man denn noch so für Posten?
Also Strom, Versicherung, solche Sachen noch?
Genau, Strom ist relativ witzig. Das weiß tatsächlich nicht, das macht mein Mann, weil der Strom läuft über die Mietrechnung.
Okay.
Die haben nämlich manchmal die Griechen ihre Strom nicht bezahlt und das haben sich dann die Stromfirmen irgendwann nicht mehr so gefallen lassen und jetzt ist Strom und Miete gekoppelt. Das heißt, es wird direkt abgezogen und deswegen sind die Mieten auch irgendwie so hoch, weil da total viel reingerechnet wird. Also so eine Art GEZ ist auch alles in der Miete drin. Das ist da so alles zentralisiert. Es ist nicht teurer als in Deutschland, das weiß ich. Ob es jetzt günstig ist, kann ich dir, um ehrlich zu sein, nicht sagen, weil das mein Mann verwaltet, weil das eben hier über die Miete mitgeht. Aber insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass wir Geld sparen im Vergleich zu Deutschland. Liegt aber wahrscheinlich auch daran wieder, dass wir auf dem Dorf leben und nicht mehr in der Stadt. Und ich denke auch, wenn man in Deutschland auf dem Dorf wohnt und jetzt nicht unbedingt ständig irgendwo hingehen kann und Sachen machen kann, ist man wahrscheinlich auch ein bisschen billiger dran, als wenn man jetzt in der Stadt wohnt, wo man ständig draußen essen geht. Oder zumindest haben wir das halt gemacht, ne? Wo man dann doch ständig mal irgendwo hingeht, wo man halt Eintritte bezahlen muss. Genau, von daher sind da unsere Lebenshaltungskosten insgesamt gesunken. Aber ich denke, dass das auch einen großen Teil dazu beiträgt.
Gibt's denn eigentlich in der Region, würdest du sagen, gibt es da auch ein Potenzial eben, wenn da jetzt Leute hin auswandern, dass es entweder, also wahrscheinlich Jobs kaum und dann wahrscheinlich eher schlechter bezahlt, aber jetzt auch für Leute, die sich selbstständig machen wollen oder so, also siehst du da Möglichkeiten in der Region, in der ihr lebt oder hast du Beispiele von Leuten, die dahin ausgewandert sind?
Also die Ecke hier ist jetzt nicht, ich sag mal so, bekannt für Startups oder sowas. Ne? Okay. Also hier sind viele deutsche Rentner, die halt, ne, denen halt Griechenland gefällt. Und das ist eher so eine Ecke, wo die dann halt sagen, okay, kein Bock mehr auf Deutschland oder ein halbes Jahr Deutschland, ein halbes Jahr Griechenland. Und das gibt's relativ, also viel hier im Vergleich zu dem, was halt sonst so los ist. Und das ist jetzt nicht so, als würden hier irgendwie 1000 Deutsche leben. Was ich halt auf jeden Fall empfehlen kann, ist, sich in Griechenland keinen Angestelltenjob zu holen, weil A, wirst du wirklich, also beschissen behandelt. Das ist, also wenn ich das manchmal sehe, das ist einfach Katastrophe. Wie so ein Chef mit einem Angestellten agiert, also wie die angesprochen werden, da würdest du in Deutschland sagen, Entschuldigung, also kann man bitte normal mit mir reden? Ja, also das finde ich absolute Katastrophe teilweise. Und die Bezahlung ist, wie du sagst, also die ist katastrophal. Das griechische Durchschnittsgehalt liegt, glaube ich, bei 1.000 oder 1.200 Euro im Monat. Das ist natürlich gar nichts. Mhm. Die Mieten sind extrem gestiegen in den letzten Jahren und also mit einem Angestelltengehalt kann man hier keinen, also das funktioniert einfach gar nicht. Und sich selbstständig machen, kann ich jetzt, also glaube alles, was eben übers Internet geht, natürlich. Ne? Wir haben natürlich auch nicht das beste Internet hier. Also wir haben jetzt Starlink hier machen lassen, weil das über, also natürlich Glasfaser, das gibt's hier nicht. Aber das ist natürlich irgendwas, was immer geht. Genau, ich habe so ein, zwei Dinge, die wir tatsächlich gerade so ein bisschen am gucken sind. Aber da kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen. Aber ansonsten, genau, wüsste ich jetzt von nichts, wenn man sagt so, oh ja, wenn man jetzt das machen will, dann ist man hier total gut aufgehoben. Da fällt mir jetzt spontan nichts ein.
Wer auf deinem Instagram-Kanal unterwegs ist, den verlinken wir natürlich in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung. Der wird sich dann vielleicht auch schon gedacht haben, oh, wie schön wäre das eigentlich, wenn wir auch nach Griechenland auswandern könnten als Familie. Du wirst ja bestimmt da auch angeschrieben.
Ja.
Was sind so die Tipps, die du Menschen mitgibst, die auch nach Griechenland gehen wollen?
Ich finde, dass die Sprache wirklich eines der wichtigsten Dinge ist, die ich auch unterschätzt habe, dass man schon eine Basic Knowledge haben sollte. Also ich glaube, wenn man jetzt nach Athen oder Saloniki ziehen will, ist es nicht so dramatisch, aber in allen anderen Städten, das Englischniveau ist nicht so wie in Deutschland. Also hier spricht kein Mensch Englisch bei uns auf dem Kaff. Niemand, wirklich niemand.
Wow.
Und das habe ich auch komplett unterschätzt, weil die Griechen ja auch schon in der Grundschule Englisch lernen. Und ich dachte, dass es sicher anders ist. Aber also gerade bei uns hier in der ländlichen Region hast du also so, also ein bisschen Touri-Englisch, ne? Aber das war's dann halt. Mhm. Und das ist was, was ich glaube, was nicht einfach ist. Ich habe jetzt, wie gesagt, von Leuten, die in den großen Städten wohnen, gehört, dass es da schon besser ist. Aber Lesen macht's auf jeden Fall einfacher und ein bisschen sprechen. Das, also ich glaube, also für mich geht's ohne nicht und ich merke halt, dass es ein Riesenvorteil ist natürlich, dass mein Mann da ist. Das ist wirklich super. Und dann ist das zweite große Ding, was nicht einfach ist, zumindest für uns hier, ist jetzt eben das Thema Immobilien. Und da sollte man vorher ganz genau gucken, was man macht, weil bauen. Ich traue es mich gar nicht auszusprechen. Wir haben gehört, dass es schwierig ist und auf gut Deutsch gesagt beschissen. Wir haben nicht zugehört. Wir dachten, so schlimm kann es nicht sein. Und es ist aber die griechische Kultur halt ganz anders als die deutsche. Also die erzählen dann sich, ja, das funktioniert in einem Jahr, das ist gar kein Problem. Und dann sind die alle so nett und dann glaubt man denen. Und dann kommt natürlich plötzlich raus, dass es totaler Schwachsinn ist. Ne? Wie gesagt, bei uns beim ersten Grundstück kam dann raus, man kann da gar nicht bauen. Und so ging das so Schritt für Schritt weiter. Also wir sind jetzt eben seit 2,5 Jahren da dran, da irgendwie ein Haus hinzustellen und haben nicht mal die ersten Schritte so wirklich geschafft. Also das ist was, ich würde hier nicht bauen, sage ich jetzt ganz ehrlich, wo ich hier bin. Ich würde gucken, ob ich eine Bestandsimmobilie finde, die irgendwie passt, die man kauft oder eben zur Miete. Wobei es eben nicht so viele Mietobjekte gibt, die, ich sage jetzt mal, einem deutschen Standard entsprechen. Ohne dass es halt Ferienvermietung ist und dann vermieten die das natürlich für andere Preise, als man jetzt eine monatliche Miete nimmt. Ne? Von daher genau ist das, also da wirklich ganz genau hingucken, wirklich schauen, dass man da was sicher hat. Die griechischen Mietverträge laufen über so eine Online-Plattform von der Regierung. Also das ist alles total zentralisiert, nicht so wie in Deutschland, wo man dann einfach nur so ein paar Zettel unterschreibt und keiner weiß da, was los ist. Sondern hier ist das wirklich alles so komplett dokumentiert, verrückterweise. Aber das funktioniert hier. Da wirklich gucken, dass das alles richtig eingetragen ist und dass das so seine Richtigkeit hat. Also da, ja, das erschwert uns den Weg jetzt so ein bisschen. Das wünsche ich niemandem, dass er das so mitmachen muss, wie wir das mitmachen.
Ja, also wir sprechen gleich auch noch im Bonusteil ein bisschen über das Thema auch Immobilienpreise. Das interessiert mich da natürlich auch noch. Mhm. Also was kosten denn da Häuser jetzt auch so in so einem Vergleich? Also ich sage jetzt nicht im deutschen Standard, aber so ein bisschen annähernd so in die Richtung. Ich wollte jetzt gerne noch so zum Ende hin des Gesprächs noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Im August 2024 seid ihr ausgewandert. Wenn du jetzt so ein bisschen ein paar Jahre vorspulst, machst du dir da Gedanken? Habt ihr da Ziele? Habt ihr da Träume, was ihr euch da noch erfüllen wollt? Oder was denkst du, wie sieht euer Leben dann aus?
Also witzigerweise habe ich da noch nie so drüber nachgedacht, fällt mir gerade auf, weil wir hier echt so in dem Moment leben, viel mehr als in Deutschland und viel weniger mit Planen. Was ich definitiv unbedingt mal sehen möchte, ist eine ägäische Insel, weil wir halt hier im Ionischen Meer leben und ich kenne alle ionischen Inseln. Ich habe noch nie eine ägäische Insel gesehen.
Okay.
Es ist so witzlos. Und ich komme seit 14 Jahren nach Griechenland. Also von daher, das ist definitiv auf der Liste, endlich mal eine ägäische Insel zu sehen, weil da halt die Vegetation auch so ein bisschen anders ist als bei uns. Und jetzt mittelfristig, was bei uns ansteht, ist eventuell doch nochmal ein Umzug in ein bisschen eine größere Stadt wegen dem Schulsystem. Da hast du ja auch gesagt, können wir gleich noch mal drüber reden, weil da machen wir uns so ein bisschen Gedanken, dass wir auch so einen Punkt zum Thema, wenn man mit Kindern nach Griechenland auswandert, braucht man eine Privatschule oder nicht. Und das ist einfach was gerade bei uns auch ein offener Punkt ist in der Diskussion, wo wir uns noch nicht entschieden haben. Das steht jetzt quasi so kurz mittelfristig an. Aber langfristig, um ehrlich zu sein, bin ich ja absichtlich aus diesem Hamsterrad ausgestiegen, um irgendwie einfach nur ein entspanntes, gutes Leben zu haben und habe da jetzt gar nicht so Ziele, sondern bin einfach froh, wenn wir irgendwie alle gesund sind und glücklich und uns hier die Sonne auf den Bauch scheint lassen können und ich dafür nicht irgendwie 60 Stunden die Woche arbeiten muss.
Also ich glaube, wenn wir in 3-4 Jahren sprechen, seid ihr definitiv noch in Griechenland, ne?
Ja, also ich denke auf jeden Fall nicht drüber nach, hier wegzugehen. Mein Mann ist manchmal so, dass er noch weiter weg will. Bei dem ist immer so Australien oder irgendwie Westküste Amerika so ein Traum gewesen. Da gehe ich jetzt nicht so mit, ist mir ein bisschen zu weit weg. Aber also ich sehe mich auf jeden Fall nicht zurück in Deutschland und kann mir absolut vorstellen, hier noch viele, viele Jahre zu leben.
Toll. Liebe Katrin, wir wechseln jetzt in den Einfach-Aussteigen-Club für den Bonusteil zu dieser Folge. Da sprechen wir dann eben noch, haben wir ja schon angekündigt, auch über das Thema Schule. Was sind da die Unterschiede eben, das deutsche Schulsystem und das griechische? Noch über Immobilienpreise und auch noch so ein Punkt, du hast ja auch Erfahrungen mit dem griechischen Gesundheitssystem gemacht. Also ja, wie gut, wie schlecht ist das in Anführungsstrichen?
Ja.
Wer das hören möchte, dann jetzt Mitglied werden im Club von Einfach-Aussteigen. Link dazu in den Shownotes, hier in der Podcast-App oder über meine Webseite derauswanderpodcast.com. Katrin, erstmal herzlichen Dank bis hierhin.
Vielen herzlichen Dank.
Das war die Auswanderungsgeschichte von Katrin Oswald, die im Sommer 2024 Heidelberg verlassen hat und mit ihrer Familie in den Nordwesten Griechenlands ausgewandert ist. Wenn dich Griechenland als Auswanderungsland auch fasziniert, dann scroll unbedingt mal zurück im Archiv von Einfach Aussteigen. Da findest du noch einige Episoden, zum Beispiel auch eine von den Ionischen Inseln. Alle Podcast-Folgen gibt es übrigens nach Ländern sortiert auf meiner Webseite derauswandererpodcast.com. Das ist es dann viel einfacher, wenn du eben zu einem bestimmten Land dir die Episoden anhören möchtest. Vielen Dank jetzt auf jeden Fall fürs Dabeisein. Ich bin zurück mit einer brandneuen Episode dann in der nächsten Woche. Ich freue mich, wenn du es auch bist. Bis dahin, alles Gute, ciao.